Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Paukenschlag bei Borussia Dortmund. 25 Stunden und 17 Minuten lagen zwischen zwei Pressemitteilungen, die der BVB veröffentlicht hat, die die sportliche Leitung mal so komplett auf den Kopf stellen. Herzlich willkommen zur 95. Ausgabe von Auf den Punkt, dem schwarzgelb.de BVB-Podcast. Und wir sprechen heute selbstverständlich über das Ausscheiden von Sebastian Kehl und seinen Nachfolger, Klammer auf Nils, Klammer zu Ole Boog. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass auch ich nicht alleine darüber reden muss. Hallo Anton.
Schönen guten Abend.
Und zum zweiten Mal mit dabei, hallo Leon.
Guten Abend.
So, ich will kurz noch ein bisschen Einleitung machen und dann kommen wir auch gerne in eine Diskussion. Und wir fangen selbstverständlich mit Sebastian Kehl an, der ja am Sonntag, wer arbeitet überhaupt sonntags? Was soll das? Warum? Am Sonntag, wie ich finde, ganz persönlich relativ schmucklos mit einer Pressemitteilung und einem zweiten Artikel, der ein Watzke-Zitat beinhaltete, verabschiedet wurde. Und ja, dann auch nicht, wie wir das jetzt auch in der Vergangenheit mit Julian Brandt, Niklas Süle, Salih Özcan oder so gehört haben, im Sommer, was ich ja dann eigentlich erwartet hätte. Nein, mit sofortiger Wirkung wurde das Arbeitsverhältnis von Sebastian Kehl und dem BVB im gegenseitigen Einvernehmen beendet. Wie hat euch beide diese Nachricht überrascht? Weil mich hat sie sehr überrascht. Ich war gerade irgendwie beim Waffelessen bei meiner Motorradtour. Von daher konnte ich das gar nicht so richtig aufnehmen in dem Moment.
Ich kann gerne starten. Also ich fand es primär einfach mal geil, dass es einfach eine Ad-Hoc-Meldung kam und dass er dann wirklich weg war, verglichen mit den elendigen Transfer-Insidern, die dann alles irgendwie schon 4 Stunden vorher wissen und die auf deinen so ein bisschen darauf einstellen können. Das war meine erste Reaktion. Und dann muss ich aber auch gestehen, dass ich relativ überrascht war, weil es eigentlich wenig Anzeichen einfach gegeben hat, dass so ein rapider Cut dann auch wirklich erfolgt und dass er dann nicht auch erst im Sommer erfolgt, sondern eben mit sofortiger Wirkung. Das waren sehr, sehr viele Emotionen, die dann auf einen eingeprasselt sind, muss ich sagen. Auch wenn ich dann im Endeffekt sagen muss, dass meine Emotionen dann eher der positiven Natur waren. Sowohl wegen der Personalie Sebastian Kehl und was er dann eben in den letzten Jahren für Borussia Dortmund gemacht hat oder eben auch nicht gemacht hat, als auch vielmehr einfach, dass es jetzt wirklich so wirkt, als wäre man mit dem Status quo nicht zufrieden und man auf vielerlei Ebene einfach Veränderungen jetzt eben forciert.
Gut, dann sage ich vielleicht ganz gerne mal kurz was dazu. Also ich fand es sehr überraschend. Wir kamen gerade in der Kreisliga von unserem Spiel zurück in die Kabine und auf einmal werden mir 3 Handys für die Nase gehalten. So nach dem Motto, ja, Kehl wurde entlassen. Das habe ich mir dann angeschaut und habe auch erstmal sehr ungläubig geschaut. Wurde dann ja aber relativ schnell überall noch bestätigt und dann ja auch entsprechend offiziell gemacht. Deswegen, also überrascht auf jeden Fall. Hat sich aber schon so ein bisschen angebahnt, wenn man sich so die vergangenen Monate auch angeschaut hat und mal auch so ein bisschen gesehen hat, gut, der Druck wächst natürlich weiter und auch eben Ricken und Kehl die ganze Zeit immer so ein bisschen unterm Visier, auch bei der Julian Brandt-Verkündung, dass da im Sommer der Vertrag aufgelöst wird, da wurden die Stimmen dann ja auch schon wieder ein bisschen lauter und ein bisschen kritischer. Deswegen, ich glaube, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet, ist natürlich jetzt vom Zeitpunkt, würde ich behaupten, clever gewählt für den Sommer, um da entsprechend jetzt vernünftig arbeiten zu können mit dem Nachfolger, über den wir auch gleich noch sprechen. Deswegen überraschend auf jeden Fall, also fand ich auch schon. Aber ich würde auch sagen, dass es Sinn macht, also war jetzt nicht so, dass ich mir persönlich gedacht hatte, wie kann man das nur tun, sondern es war eher, ja gut, okay, war vielleicht auch dann einfach an der Zeit in der Hinsicht.
Ist das vielleicht auch der Grund, also dieses, es war an der Zeit und ich glaube, wir stimmen ja alle zu, dass wir das sportlich zumindest mittelfristig für die richtige Entscheidung halten werden, War das vielleicht auch so ein bisschen der Grund für die etwas kühlere Verabschiedung, die ich zumindest wahrgenommen habe? Denn wenn man sich mal anguckt, was Sebastian Kehl jetzt nicht nur als Sportdirektor seit 2022 für den BVB geleistet hat, sondern er war davor noch Leiter der Lizenzspielerabteilung und hat hunderte, ich habe die genaue Zahl gerade gar nicht vor Augen, von Spielen für den BVB gemacht, später auch als Kapitän, mehrfach deutscher Meister geworden. Ich fand in der Konstellation, dass man, glaube ich, bei Sebastian Kehl durchaus in irgendeiner Form von Legende des BVB sprechen kann, das schon eine sehr unterkühlte Verabschiedung und hätte eigentlich ja erwartet, dass das ein bisschen schöner passiert. Also klar, das kann man jetzt von Julian Brandt auch sagen. Ne? Leon hat das bei uns hier kurz im Vorgespräch eben angemerkt. Das war ja auch so quasi kurz nach dem Spiel einfach nur per Interview, ja, der Vertrag läuft aus. Aber da wird es ja auch noch eine Verabschiedung geben am Ende der Saison. Und das ist jetzt bei Sebastian Kehl nicht der Fall. Denn wie wir festgestellt haben, das Arbeitsverhältnis wurde mit sofortiger Wirkung beendet. Und er ist einfach weg. So, und Ich fand das ein bisschen kühl und wir kommen gleich ja auch nochmal zur Vorstellung von Ole Boog und ich glaube, da ist noch viel mehr Pfeffer drin. Wie findet ihr das Vorgehen des BVB da an der Stelle?
Ja, ich habe das ja auch eben schon mal kurz erwähnt. Also ich glaube, man muss da ein bisschen trennen zwischen Sebastian Kehl als Spieler, der zweifelsfrei einer der größten Legenden, die dieser Verein je hatte oder auf jeden Fall in dieser Riege mitschwebt, und Sebastian Kehl als Funktionär, der zweifelsfrei jetzt, ich versuche jetzt meine nicht vorhandenen Mathekünste aufzuwerten. Ich glaube, es waren 8 Jahre, die er jetzt hier in verschiedenen Konstellationen beim BVB gearbeitet hat. Frage ist halt, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie ein Abschiedsvideo bekommt. Man kann da jetzt ja keine Highlight-Cut-Ups zusammenschneiden und das dann irgendwie auf Social Media posten. Ich glaube, die Pressemitteilung ist da einfach das gängige Mittel. Ich fand das jetzt, ich habe da jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so drüber nachgedacht. Die Schärfe kam im Endeffekt eigentlich eher rein, als dann der neue Mann eben vorgestellt wurde und mit gewissen Worten dann eben so ein wenig darauf angespielt wurde, dass es vielleicht hinter den Kulissen nicht alles so perfekt abgelaufen ist. Aber so ganz große Emotionen wie du habe ich da vermutlich eher nicht.
Ich würde da so ein bisschen auch drauf einzahlen und zustimmen, finde aber auch, dass die Formulierung dann in der Pressemitteilung nach außen hin dann doch in dem Zusammenhang einfach unglücklich ist, wenn man dann eben durch die Art und Weise, wie man es kommuniziert und mit welchen Worten auch man eben dann nochmal dafür sorgt, um eben solche Gerüchte auch einfach nach außen hin nochmal anzuheizen. Und ich glaube, das ist einfach nicht notwendig. Und hilft vielleicht auch Ole Boog auch nicht so wirklich, sondern zeigt einfach nur, in was für eine Art Arbeitsklima er da jetzt reinrutscht und was ihn da so ein bisschen erwartet. Und das war ja auch immer schon die Diskussion eigentlich, wenn ich mal so zurückdenke, mit bis in das letzte Jahr hinein, dass man da einfach auch sich fragt, gut, okay, wer hat das Sagen, wer entscheidet worüber? Ich meine, da habt ihr hier auch sehr wahrscheinlich und, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon zuhauf drüber gesprochen. Und das wurde auch gefühlt überall anders ebenfalls thematisiert oder an vielen Stellen. Deswegen ist das auch einfach so ein Punkt, wo ich mir denke, könnte den Start jetzt auch nicht ganz so angenehm gestalten oder ist zumindest ein Gewicht, was dann da nochmal drauf liegt.
Bevor wir zum Start von Ole Boog kommen, würde ich gern A, noch über Sebastian Kehl und seine Leistung als Sportdirektor sprechen, B, aber noch kurz für die diese Zitate, von denen wir jetzt gesprochen haben und denen Anton eine gewisse Schärfe attestiert hat, die noch kurz wiedergeben. Besonders interessant, glaube ich, zwei Auszüge. Lars Ricken sagte, mit ihm in der sportlichen Verantwortung hat Elversberg den Sprung aus der Regionalliga in die Spitze der zweiten Liga geschafft, auf dem Weg dahin viele junge Talente entwickelt und gleichzeitig Kaderwerte geschaffen. Wir haben großes Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln. Für mich die erste Ohrfeige. Und dann hat Carsten Kramer auch noch gesagt, wir freuen uns sehr, Ole Boog als neuen Sportdirektor verpflichtet zu haben. Obwohl er noch jung ist, besitzt er bereits sehr viel Erfahrung in der Branche. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass Ole extrem großen Erfolgshunger, hohe Ambitionen und enormen Teamgeist in sich trägt. Das deckt sich mit unseren Werten und dem, was wir bei Borussia Dortmund verkörpern wollen. Zweite Ohrfeige für mich in Richtung Sebastian Kehl. Und vielleicht das auch so ein bisschen der Grund für die etwas kühlere Verabschiedung, dass es dann gar nicht so sehr im Guten auseinanderging, wie man eigentlich meinte und doch vielleicht nicht so einvernehmlich war, wie kommuniziert wurde. In die Gespräche können wir nicht hier hineingucken, aber wir können zumindest mal so ein bisschen gucken, was denn dazu geführt haben könnte. Die Erfolge und Misserfolge von Sebastian Kehl. Anton, du hast gerade noch ein bisschen recherchiert. Möchtest du uns mal mitnehmen auf deine Recherche?
Kann ich gern machen. Also ich finde, Sebastian Kehl ist ein wenig, er stellt sich einfach so ein bisschen als Sinnbild dafür dar, was Borussia Dortmund in den letzten Jahren eben war. Es ist dann auf vielen Ebenen okay, aber es hat halt weniger Ausreißer nach ganz oben und nach ganz unten. Also wir können die erste Saison, die er als Verantwortlicher absolviert hat, sage ich mal, da waren noch Transfers dabei, vermutlich der beste seiner ganzen Laufbahn in Nico Schlotterbeck. Dann gab es Spieler wie Karim Adeyemi und Salih Özcan war dabei, Niklas Süle war dabei, die mit vielen Vorschusslorbeeren geholt wurden, dann aus unterschiedlichsten Gründen nie das waren, was man im Endeffekt von ihnen erhofft hat. Und dann war eben noch Sepp Aller dabei, der völlig aus der Bewertung eigentlich rausgenommen werden sollte, weil der Transfer als solcher sinnig war, aber dann einfach mit äußeren Einflüssen gekämpft werden musste, für die niemand irgendwas kann. Und dann kam meiner Meinung nach aber auch schon der Sommer, der alles so ein bisschen hat kippen lassen, weil man eben mit einer gewissen Euphorie oder man hätte eine gewisse Euphorie entfachen können, wie eben im Vorjahr, und hat dann eben kontroverse Transfers wie Felix Metscher getätigt, der sportlich absolut aufgegangen ist, aber auch eben Spieler der Marke Rami Benzebaini und Marcel Sabitzer geholt, die solide Bundesligaspieler sind, aber eben nicht viel mehr. Und ich glaube, das zieht sich einfach jetzt so ein bisschen durch die ganze Zeit. Und wenn man davon spricht, dass der BVB diese Ausnahmetalente fehlen, dann kommt man eben einfach immer wieder auf diese Spieler zurück, die einfach solide sind, aber die vielleicht nicht dieses gewisse Extra geben.
Wenn ich da vielleicht einmal kurz einhaken darf, ich finde aber zum Beispiel, dass ein Daniel Svensson, den ich da jetzt gerne mal in die Verlosung mit reinnehmen würde, dann aber schon zeigt, dass man da auch irgendwo ein Auge dafür hat oder hatte, welche Spieler sich einfach gut entwickeln können und gut funktionieren können. Und wo man dann auch sagen muss, den kannte vorher niemand. Also ich fairerweise zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht in dem Zusammenhang. Aber da muss man ja schon sagen, okay, das kann funktionieren. Aber ich glaube einfach, dass das Problem ist vielleicht eher die Quote von, okay, wie oft hat das funktioniert, zu klein ist im Vergleich zu, okay, wie viele Spieler wurden geholt und wie sah am Ende auch die Transferbilanz aus. Ich glaube, das ist das auch eher noch so ein bisschen ausmacht am Ende. Oder könnt ihr ja gerne mal sagen, wie ihr das beide seht.
Ich fand die Quote, glaube ich, an sich gar nicht so dramatisch schlecht. Die riesigen Flops sind meiner Meinung nach fast ausgeblieben. Ja, klar, Anton sagte eben, Sebastian Aller, den kann man vielleicht aber das sind ja äußere Einflüsse, weshalb der dann gefloppt ist. Und der Rest, das waren alles Spieler, die kannst du so holen. Ne? Und auch ein Donny Malen, der hat ein bisschen gebraucht, das war noch ein Zorc-Transfer, Entschuldigung. Aber auch ich gehe gerade hier die Liste durch, da sind jetzt keine bei, wo ich gesagt habe, am Ende des Tages, oh Gott, warum haben wir den denn geholt? Weil der zumindest dann irgendwie in irgendeiner Form Leistung gebracht hat oder das erfüllt hat, was man sich von ihm versprochen hat. Selbst Salih Özcan, der sicherlich ein bisschen zu viel Geld verdient, ich finde den als Kaderspieler voll in Ordnung. Was halt für mich zwei Probleme immer waren, war A, die Preise, die wir dann gezahlt haben. Ja, also wenn Anton sagt, Felix Metscher war sportlich, ist total eingeschlagen, dann denke ich mir, ja gut, der hat 30 Millionen Euro gekostet und schlägt gerade im dritten Jahr ein. Und nicht im ersten. So, das ist der eine Punkt. Und ein zweiter, viel wichtigerer Punkt, meiner Meinung nach, wir sprachen gerade von Daniel Svensson, Julian Riasson ist ja ein ähnlicher Fall. Dann hatten wir noch Ian Marzen und sowas. Das sind alles Spieler, die erst im Winter kamen. Das sind alles so Verpflichtungen, mit denen man Fehler aus dem Sommer ausbügeln musste. Und das finde ich total interessant, so als Muster, weil sich das durchzieht. Wir haben in den letzten drei Jahren ganz oft den Fall gehabt, ich glaube, dieses Jahr ist wirklich das einzige Jahr, in der Amtszeit Kehl, in dem ich nicht das Gefühl hatte, wir mussten im Winter massiv den Kader nachbessern, weil irgendwas nicht stimmt. Und das finde ich viel interessanter, dass er in der Sommertransferperiode augenscheinlich ja nicht performen konnte und dann immer mit irgendwelchen Notnageln im Winter es dann retten musste und aber auch retten konnte. Das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Also kann man ja nicht sagen, dass Svensson, Marzen oder Riasson keine guten Transfers im Winter waren. Aber das waren dann die Transfers, bei denen er kreativ wurde, während er im Sommer meines Erachtens nach sehr viel Geld für Mittelmaß ausgegeben hat. Ja, auch Jan Couto, weiß ich nicht, Kani Chukwumeka ist für mich immer noch 25 Millionen Euro dem Beweis schuldig, dass er die wert ist und so weiter und so weiter. Und ja, das finde ich eine interessante Konstellation oder ein interessantes Muster.
Ich habe bei Chukwumeka übrigens neulich den Stat gelesen und ich kann jetzt nicht garantieren, dass das zu 100% stimmt. Da können die Leute gerne mir irgendwie Feuer unterm Arsch machen, falls ich jetzt hier Lügen verbreite. Aber ich habe gelesen, dass der Typ noch kein einziges Spiel über 90 Minuten in seiner Profikarriere gemacht hat. Was ich absurd finde, dass man dafür dann einen Preis mit, also hier steht jetzt 20 Millionen plus etwaige Bonuszahlung oder was weiß ich, da auf den Tisch haut. Also das ist schon ein hartes Stück Tobak, wenn wir jetzt gerade von dem Namen irgendwie mal kurz reden. Aber ansonsten würde ich eigentlich größtenteils zustimmen. Also es ist viel Gutes dabei, es ist wenig sehr Gutes dabei, aber wenn man überlegt, dass Chukwumeka und Couto, ich habe jetzt gerade auch nochmal die Liste durchgeklickt, vermutlich die Transfers waren, die am preis-leistungstechnisch am ehesten wirklich nicht eingeschlagen sind oder negativen Impact hatten, dann kann das schon gar nicht mal so schlecht sein, was der da eigentlich fabriziert hat.
Ja, ich finde, manchmal schlägt auch vielleicht so ein bisschen noch der Preis damit ein. Also das haben wir jetzt ja auch schon angefangen anzuführen, einfach welches Geld man da teilweise für welche Spiele ausgegeben hat. Ich finde auch, dass ihr eigentlich jetzt Chukwumeka als ganz gutes Beispiel angeführt habt, weil ich würde auch noch sagen, dass er den Beweis für die Summe an Ablöse, die er gekostet hat, auf jeden Fall noch schuldig ist. Und finde den Zusammenhang auch die Statistik also zum einen verrückt, aber mir würde jetzt spontan auch kein Spiel einfallen, wo ich wüsste, okay, da hat er mal über 90 Minuten gespielt. Und ich glaube, das ist vielleicht dann am Ende auch einer der Punkte, die man auf einer längeren Liste an Gründen vielleicht mit anführen kann, warum man dann auch sagen muss, das sind vielleicht am Ende die Gründe, die dann dafür gesorgt haben, dass Kehl jetzt eben sofort gegangen wurde, um es mal so zu formulieren. Und jetzt dann entsprechend auf den Sommer geschaut wird, vielleicht auch mit einer anderen Erwartungshaltung und auch eben mit diesem, was wir jetzt ja gerade auch schon angesprochen haben, okay, dass man den Sommer mal nicht in den Sand setzt und dann nicht erst im Winter nochmal nachjustieren muss, sondern dass man dann schon eben den passenden, für sich stimmigen Kader parat hat für die nächste Saison. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund dafür.
Kani Chukwumeka hat übrigens zuletzt in der U23 über 90 Minuten gespielt. Also, lass mich nicht lügen, vor 5 Jahren.
Dann stimmen unsere Fakten ja immer so gut.
Kommt bei uns auch nicht so häufig vor. Ja, was vielleicht auch noch so ein bisschen ein Grund zur Demission von Sebastian Kehl war, war sicherlich ein gewisses Kompetenzgerangel in der Vergangenheit und dass er sich sehr wahrscheinlich selber Hoffnungen darauf gemacht hat. Er hat sie zumindest auch öffentlich postuliert, damals Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund zu werden und hat das auch mit gewissem Selbstbewusstsein so formuliert, dass er natürlich, wenn er Sportdirektor ist und der Platz frei wird, die Ambition haben muss, diesen Posten zu bekleiden später. Er ist auch, hat sich gegen Sven Mislintat zum Beispiel durchgesetzt, der meiner persönlichen Meinung nach, glaube ich, das bessere Diamantenauge ist, wie man ihn so schön nennt. Und wenn ich jetzt noch so 2, 3 Transfers der letzten Jahre Revue passieren lasse, dann haben wir ja auch Waldemar Anton und Serhou Guirassy geholt. Beide Spieler, die Mislintat schon zum VfB geholt hatte vorher und wahrscheinlich schon früh entdeckt hatte. Da könnte man jetzt auch noch überlegen, wie sehr diese Transfers dann wirklich von Kehl durchgeführt wurden oder wie sehr Mislintat gesagt hat, hey, die müsst ihr holen. Und ich kenne auch die Ausstiegsklausel, weil ich die Verträge verhandelt habe. Also macht das mal. Aber Kehl hat sich durchgesetzt und wurde dann allerdings, oder hat dann Lars Ricken vor die Nase gesetzt bekommen. Und wir haben ja damals schon über den vermeintlichen Frust von Sebastian Kehl geredet hier in diesem Podcast und kann mir auch vorstellen, dass seine Ambitionen eigentlich andere sind und waren und vielleicht dann jetzt in den letzten Wochen und Monaten ihm andere Vereine dann ja offenbart haben, dass er bei ihnen diese Ambitionen vielleicht umsetzen könnte und nicht nur in der zweiten Reihe bleiben müsste, namentlich der HSV. Das ist ja auch ein Gerücht, das schon länger grassiert. Und möglicherweise ist das dann auch der Grund, weshalb man beim BVB gesagt hat, okay, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und warten nicht bis zum Ende der Saison. Weil wenn du dann zeitnah einen neuen Job anfängst, dann wollen wir jetzt natürlich nicht, dass du hier noch Informationen und was auch immer mitnimmst, sondern dann gehst du jetzt. Und wir brauchen jetzt ja auch schon einen neuen Mann für die neue Saison, um für die neue Saison zu planen. Obwohl Kehl ja, glaube ich, auch am Wochenende selber noch Interviews gegeben hat. Er sei letzte Woche auf Reisen gewesen, um die neue Saison zu planen und so. Ja, war schon eine wilde Gesamtkonstellation, wie schnell das jetzt ging. Und auch kommunikativ haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ich das alles etwas unausgegoren fand. Ja, habt ihr noch was zu Sebastian Kehl? Außer, dass ich vielleicht noch anmerken möchte, er hat natürlich jedes Lob und jede Huldigung als langjähriger Mitarbeiter und Spieler des BVB verdient. Aber das nur, naja, habe ich bei Mats Hummels damals auch gesagt, ne? Da sind wir auch im akut nicht im Besten auseinandergegangen, aber trotzdem ist er einfach eine Legende des BVB. Und das möchte ich bei Sebastian Kehl, bei aller Wut und bei aller vielleicht auch Euphorie, die ich teilweise online mitbekommen habe, dass er jetzt dann nicht mehr Sportdirektor ist, dann nochmal hervorheben. Und das ist mir auch wichtig, das zu sagen. Große Leistungen für den BVB gebracht. Und ich wünsche ihm nicht nur beruflich, sondern auch privat in der Zukunft alles Gute. Leon, du wolltest noch was sagen.
Genau, also ich finde, was man ihm halt schon auch zugutehalten muss, ist, dass er jetzt den Cut-Off relativ gut geschafft hat. Wenn ich mir anschaue, gut, wie man die Verträge oder den einzelnen Spielern, namentlich Julian Brandt zum Beispiel, Salias Can hatten wir auch schon, meine ich, genannt, oder auch letzte Woche auf jeden Fall in der Ausgabe. Ich finde, da hat man dann schon auch gemerkt, dass er so ein bisschen vielleicht auch gesehen oder verstanden, also zumindest gesehen hat, dass eben da Bedarf besteht, natürlich diese Verträge nicht wirklich länger weiterlaufen zu lassen. Gut, ich würde behaupten, bei Emre Can war es ein No-Brainer, da zu sagen, wenn er eh verletzt ist und man auch wahrscheinlich in die Verhandlungen gegangen ist mit der Ambition, verminderte Bezüge da zumindest auszumachen für sich, war der Cut-Off am Ende schon für Sebastian Kehl ziemlich gut. Also ich finde jetzt nicht, dass er da zumindest in den letzten Wochen, die ja dann doch kaderplanungstechnisch sehr turbulent waren, irgendwie verbrannte Erde hinterlassen hat.
Kann man, also es gab in Transferphasen schon teilweise ein größeres Gefühl, dass Sebastian Kehl einfach die Füße hochlegt und überhaupt nichts macht, als er es in den letzten Monaten dann getan hat, beziehungsweise jetzt in den letzten Wochen. Das muss man auf jeden Fall sagen, dass der Cut-Off sehr, sehr sauber war und dass man bei vielen anderen Vereinen ganz, ganz andere Schlammschlachten gesehen hat, auch wenn es jetzt irgendwie darum geht, wer die größere Ich-AG war oder all das Ganze. Ich kann mir auch noch gut vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren über, was weiß ich, welche Pressemitteilungen oder Kontakte in die Medienwelt irgendwelche Artikel sehen werden, dass Person X in diesem ganzen Schlamassel eigentlich schuld war und Kehl dann nichts kann oder dass Kehl der Alleinschuldige ist. Das würde ich nicht ausschließen, dass das noch kommt, aber bislang sieht das eigentlich alles noch relativ sauber aus. Und ich muss gestehen, dass ich auch, dass meine erste Reaktion, als ich den Wechsel oder den Abgang von Sebastian Kehl gehört habe, frei nach Tom Bartels, habe ich geschrieben, der Wagen am Borsigplatz kann schon mal den Motor anschmeißen, aber ich glaube, man muss auch einfach konsternieren, dass wir da von einer absoluten Legende reden und der seine Tätigkeit als Sportdirektor darf eigentlich nicht darüber hinweg täuschen, was der eigentlich für diesen Verein einst getan hat.
Sehr schön. Ja, dann lasst uns doch mal zum Nachfolger kommen und wie eingangs erwähnt, kaum mehr als 24 Stunden später hatte der BVB da schon Nägel mit Köpfen gemacht. Ole Boog oder Nils Ole Boog, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Sowohl der SV Elversberg als auch der BVB sprechen nur von Ole Boog und alle anderen Medien benutzen seinen vollen Namen. Aber niemand hat Sebastian Walter Kehl gesagt, von daher bleiben wir jetzt einfach bei Ole Boog. Kommt vom SV Elversberg, war zuvor Spieler bei dem MSV Duisburg, beim Rot-Weiß-Aalen, zeitweise ja auch mit diesem Kosmetikhersteller benannt. Und bei Wien Wiesbaden. Und ja, hat beim SV Elversberg quasi alle Stationen durchlaufen, die man als in der sportlichen Funktionalität durchlaufen kann, vom Scout über den Sportdirektor bis hin zum Sportvorstand und wird dann jetzt beim BVB Sportdirektor unter Lars Ricken. Was war da so eure erste Reaktion, euer erster Gedanke, als ihr den Namen gehört habt?
Ja, ich muss gestehen, ich kannte den Kerl nicht. Also ich verfolge Elversberg marginal, wenn überhaupt. Also dass die gute Arbeit machen, das steht über, also da gibt es keinen Zweifel darum. Eigentlich rechnet man jedes Jahr damit, dass die dieses Jahr dann wieder einstürzen und dann spielen sie doch wieder um den Aufstieg mit. Dass jetzt auch noch deren Erfolgstrainer letztes Jahr weggekauft wurde von Werder Bremen und sie trotzdem weiter einfach ihren Stiefel runterspielen, das ist denen nicht hoch genug anzurechnen. Und wenn man die Spieler sich anguckt, die teilweise für den SVE da gespielt haben, in Nick Woltemade, Fisling Aslani, Paul Wanner hat da teilweise gekickt, wen habe ich noch rausgeschrieben? Ich glaube, das waren alle. Ich habe zweimal Woltemade aufgeschrieben. Es gab noch mehr Spieler, aber es ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall, er scheint auf jeden Fall eine gewisse Kompetenz zu haben, aber es ist halt einfach sehr schwierig, die Arbeit eines Sportdirektors meiner Meinung nach zu bewerten, wenn es noch andere Funktionäre gibt, wie beispielsweise beim BVB, die einfach was zu sagen haben. Und in welche Rolle er sich da jetzt einfügen soll, wird einfach die Zukunft zeigen. Also das ist jetzt noch ein bisschen Kaffeesatzleserei, was man sich jetzt von ihm erhofft. Also es soll, wenn man alle Pressemitteilungen irgendwie Glaube schenken darf, ja jetzt wieder mehr so ein bisschen Richtung dem alten BVB gehen, dass man halt eben wieder mehr auf junge Spieler setzt, dass man versucht, sie da zu holen, wo sie noch verhältnismäßig billig sind und man dann eben das Finanzielle wieder in den Vordergrund stellt, wobei man da auch einfach sagen muss, dass der Markt sich fundamental geändert hat. Also Vereine wie Chelsea, Real Madrid oder was weiß ich, holen die Spieler eben nicht mehr im Alter von 22 Jahren von Borussia Dortmund, sondern holen sie eben im Alter von 17 Jahren, weil der Markt einfach so viel kompetitiver geworden ist, was junge Spieler angeht. Also ich glaube, die Vorstellung, dass wir jetzt in 2 Jahren wieder mit Jude Bellingham, Jadon Sancho und Erling Haaland da rumlaufen, ist, glaube ich, einfach ein wenig vermessen.
Ja, es könnten Joe Bellingham, Jadon Sancho und keine Ahnung wer sein.
Fisting Aslani.
Ja. Aber gut. Leon.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir mit einem solchen Trio oder ähnlicher Natur auflaufen werden demnächst. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, also ich habe bei dem Namen Elversberg erstmal aufgehorcht, weil man da, wie schon eben beschrieben wurde, natürlich auch weiß, okay, ruhiges Arbeitsumfeld, die machen echt gute Arbeit zurzeit und da wird einfach ganz viel richtig gemacht. Musste dann bei dem Namen trotzdem auch nochmal nachschauen und mich ein bisschen einlesen, weil so sehr kenne ich mich dann auch mit der zweiten Liga und Elversberg fairerweise nicht aus. Das ist nicht mein Gebiet, um ehrlich zu sein. Finde, es hört sich jetzt aber erstmal ganz gut an, wenn ich höre, okay, man möchte wieder versuchen, kreativ zu sein. Man spricht davon, wieder mutig sein zu wollen und eben nicht nur sich bei Chelsea die zweite, dritte Mannschaft anzuschauen und sich da dann zwei, drei Leute zusammenzusuchen, die man jede Saison kauft, wenn das Geld passt. Und dann auch wieder von sich selber aus zu sagen, ja, wir wollen wieder Ambitionen haben und wir wollen zusammenarbeiten als Team. Ich meine, wir haben ja jetzt schon erwähnt, dass sich das zwar auch wie zwei große Ohrfeigen anhört, finde ich dann aber auch so ein Hallo-Wach-Moment irgendwo, wo man zumindest mal wieder hellhörig wird und sich denkt, boah, okay, krass, jetzt wurden in den letzten Jahren viele Dinge auch mal verschlafen, die man vielleicht geplant hat, oder man konnte sich da nicht so ganz durchsetzen, weil es eben in dieser Konstellation auch zu lange gedauert hat, bis man sich da grün war, beziehungsweise von mir ist auch schwarz-gelb. Da bin ich jetzt erstmal auf jeden Fall gespannt und das verspricht natürlich einiges und legt aber auch, das muss man dazu sagen, die Messlatte relativ hoch an.
So, das klang gerade so, als wäre der Satz phonetisch noch nicht zu Ende. Für mich gab es da so zwei Emotionen. Die eine war, hat Leon gerade schon beschrieben, wer zur Hölle ist das? Aber ich hätte jetzt auch ehrlicherweise, ich habe dann gestern noch so ein bisschen Spekulationen verfolgt, wer es denn werden könnte und ich hatte auch keinen Namen außer der viel zitierte Markus Krösche, der ja immer schon hier irgendwie durch die Gegend waberte, aber ich glaube, da kamen relativ schnell Meldungen, dass der Weg relativ kalt geworden ist oder die Fährte relativ kalt geworden ist, zumal Krösche ja dann auch einfach eigentlich eine Ebene höher wäre als der Sportdirektor beim BVB. Sonst gab es ja jetzt nicht super viele Namen, bis dann sehr schnell Ole Boog in die Verlosung geworfen wurde. Und dann war meine erste Emotion danach so, okay, ich finde das eigentlich ganz interessant und mutig, dass man eben nicht A, jemanden mit Stallgeruch nimmt, wie man das so oft getan hätte oder hat, und B, jetzt auch nicht beim Gehalts- und Geldregal irgendwo hinsteigt oder hingreift von jemandem, wie Kehl das ja auch zum Beispiel als Transfers oft gemacht hat, jemanden, ne, von dem man weiß, was man erwarten kann, nicht so auf Erfahrung gegangen ist oder auf solide Leistung, sondern durchaus hier ja schon Kreativität bewiesen hat. Ich habe das, glaube ich, in vorherigen Folgen öfter mal gesagt, das hätte ich mir auch beim Trainer mal gewünscht, dass man halt jemanden holt, der nicht unbedingt bekannt und berühmt ist, sondern der halt für eine gewisse Art von Spielstil steht und dass man dann sagt, okay, mit dem Trainer, egal was für ein Ansehen oder eine Bekanntheit oder Erfolge der schon gefeiert hat, wir wollen diesen Spielstil verfolgen. Und dahingehend fand ich es ganz interessant. Es gab aber dann natürlich auch ein paar kritischere Stimmen, die gesagt haben, okay, ne, stellt euch mal vor, der sitzt dann mit dem Besitzer von Chelsea an einem Schreibtisch und hat bis gestern den SV Elversberg gemanagt und soll jetzt da Millionentransfers tätigen, ob das nicht eine Liga zu hoch für den ist. Wie würdet ihr das bewerten?
Ganz schwer zu bewerten. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Jetzt der eben zitierte Markus Krösche ist ja auch von Paderborn, glaube ich, direkt dann irgendwie nach Leipzig gewechselt und hatte dann auch mit ganz anderen Leuten auf einmal zu tun. Ich glaube, wenn du da ansatzweise talentiert bist, ich habe da gar keine Ahnung davon, was für Verhandlungsgeschick man dann haben muss oder was für eine Persönlichkeit, ob da irgendwelche äußeren Einflüsse irgendwie mitspielen. Ich glaube, wir müssen da einfach wirklich die allererste Transferphase abwarten, bevor wir da jetzt groß dem seine Fähigkeiten absprechen oder ihn bereits in den Himmel loben, bevor er dann seinen ersten eigenen Sommer da irgendwie vollbracht hat. Ich finde das aber eigentlich sehr interessant, was du eben über die Spielphilosophie gesagt hast, weil alles, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er ziemlich auf einen Stiefel praktisch fokussiert ist, dass sowohl als der Trainer entlassen wurde, dass praktisch immer Spieler geholt wurden, die in das Prinzip Elversberg passen und nicht die zu Spieler A oder Trainer A oder Trainer B passen. Und das fände ich jetzt eben mit Blick auf Borussia Dortmund sehr interessant, weil dann halt die Frage ist, nach welchen Ideen holt man jetzt die Spieler? Holt man jetzt Spieler nach der Idee von Niko Kovac oder versucht man oder verfordert man von Niko Kovac, dass er sich jetzt eben anpasst? Ich finde das auch wieder ein großes Fragezeichen, das ich heute noch nicht beantworten kann, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die es zu haben gilt.
Kannst einfach nicht aufhören, Niko Kovac zu hassen, ne?
Ich habe noch nicht mal was Negatives gesagt jetzt. Ich habe mir eigentlich wirklich vorgenommen, nichts Negatives über ihn zu sagen, diese Folge.
Ja, es schwankt trotzdem ein bisschen mit durch.
Frechheit.
Nee, aber da würde ich auch ganz gerne mal die Rückfrage stellen, weil ich finde zum Beispiel, dass man Niko Kovac jetzt schon anmerkt, dass er eben mehr mit den Spielern, die ihm gegeben sind, sage ich mal, auch versucht zu arbeiten. Auch gerade, wenn ich an die Jungen denke, Ricciani zum Beispiel, der jetzt einfach auch mehr Vertrauen geschenkt bekommt. Also da wäre jetzt vielleicht in der Hinsicht erstmal meine Rückfrage. Also findest du vielleicht, dass diese Anpassung von Kovac eher an die Spieler, die er bekommt, nicht so langsam stattgefunden hat? Vielleicht, also das erstmal dazu, die Frage würde ich aber nur gerade noch kurz offen lassen, weil ich finde in der Tat auch die Vorstellung, wie Ole Boog dann da irgendwie mit Chelsea am Gesprächstisch sitzt und denen erstmal die kleinen Beträge dann nur so in eine Million Schritten um die Ohren haut, finde ich eigentlich auch sehr gut, muss ich zugeben.
Wir bieten 500.000 Euro.
Ja, genau, würde ich auch mal sehen, wobei ich aber auch glaube, dass Boog jetzt vielleicht nicht als erstes dann zum FC Chelsea rüberkuttern wird, sondern sich auch eher mal andere Stationen anschaut, entweder in der zweiten Bundesliga, klar, in der ersten Bundesliga natürlich auch, aber auch im Raum Europa, aber dann dafür eben nicht England, das glaube ich eben schon. Und ich traue ihm auch zumindest diese Weitsicht zu, weil wenn du es in der Zeit bei Elversberg auch so schaffen musst, irgendwie einen Zweitligakader so fit zu halten, dass der nicht vor die Hunde geht und man oben mitspielt, dann musst du, glaube ich, auch diese Kontakte schon haben, dann musst du dieses Netzwerk haben. Und ich glaube, dass das dem BVB auch dann in der Hinsicht ganz gut tut.
Das ist, bevor Anton gleich über Kovac herziehen oder ihn loben kann, tatsächlich auch mein Gefühl und mein Blickpunkt zu diesem Kritikpunkt, dass ich dann denke, ja, aber es ist vielleicht ganz gut, dass wir endlich mal anfangen, in anderen Gewässern zu fischen. Und dass Bog sich dann da auskennt im Vergleich zu den Chelseas und wie auch immer. Mit denen kann dann immer noch Lars Ricken oder, wenn er sich wirklich nicht davon abhalten lässt, Aki Watzke reden. Und da die Verhandlungen führen. Klar muss Bog dann im Zweifel auch Spieler verkaufen und da wird er dann mit den Schwergewichten Europas sprechen lassen, aber letzten Endes spricht er ja dann im Büro von Borussia Dortmund mit denen und die reden ja dann mit einem Verantwortlichen von Borussia Dortmund und nicht mit Ole Bog, der Fischverkäufer, keine Ahnung, was auch immer ist. Von daher gibt ja auch die Anstellung beim BVB eine gewisse Reputation und ein gewisses Standing und ich kenne es ja auch aus der Berufswelt. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man lernen, ja, und ich glaube, man kann auch lernen, mit solchen Leuten umzugehen, wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und bei anderen Sachen, das ist mehr so intrinsisch. Und da habe ich die Hoffnung, dass das Bog, der ja anders als Kehl, muss man ja sagen, Kehl hat diesen Job angefangen beim BVB und kennt es nicht anders, als dass er Geld zur Verfügung hat. Und kennt es nicht anders, als dass er halt mit dem Budget, was der BVB hat, arbeiten kann und muss. Bog schon. Und Bog weiß, wie man vielleicht halt auch mit wenig Geld mehr macht. Und ich glaube, dass das finde ich eher ein Gewinn an der Stelle, als das Risiko, dass er mit den großen Summen nicht umgehen kann. Ja, das sehe ich eher klein.
Wird vielleicht aber auch für Jugendspieler, die man versucht zu entwickeln oder auch generell, die man versucht aus der Jugend hochzuziehen, wo man dann vielleicht merkt, ah, okay, es reicht vielleicht nicht ganz für die erste Mannschaft von Borussia Dortmund, was ja durchaus mal der Fall sein kann und ja auch irgendwo natürlich ist. Ich glaube, da wird es dann auch ganz interessant, wenn man dann einfach merkt, okay, wie kann er eben diese Sorte von Spielern oder diese Art von Spielern in der ersten oder zweiten Liga irgendwie weiterverkaufen und Gewinne erzielen. Ich glaube, das ist auch was man dann in der Hinsicht gar nicht unterschätzen darf oder sollte. Sorry, ich hatte gerade eben Anton unterbrochen.
Alles gut, weil wir gerade auch von Verkaufen ganz viel reden. Ich glaube, das haben wir wirklich ein wenig übersehen. Also Sebastian Kehl hatte viel Kritik für seine Spielerkäufe einstecken müssen. Aber was der teilweise an Summen rausgeholt hat, das war schon erste Sahne. Also 35 Millionen für Niklas Füllkrug würde heute keiner mehr zahlen. Oder Donny Malen hat auch, glaube ich, 30 oder derartiges gekostet. Also der war... Das konnte er wirklich, wirklich, wirklich gut. Auch Jamie Gittens für 65 Millionen oder so, das war alles schon wirklich nicht schlecht. Das kann man jetzt auch wieder schwer vergleichen, aber das ist mir gerade eben nochmal eingefallen. Du hattest eben nochmal eine Frage gestellt zu den Jugendspielern. Magst du die da einmal noch kurz wiederholen? Wir haben jetzt 500 neue Punkte gemacht.
Es ging darum, dass Niko Kovac doch jetzt bereits Anpassungen vornimmt in der laufenden Saison mit Bezug auf Spieler, die er einsetzt. So habe ich Leon zumindest verstanden. Ne? Also Julian Brandt ist, glaube ich, seit der Verkündung seines Abgangs hat nicht mehr gestartet, als Beispiel. So, ne? Reggiani dafür kriegt das Vertrauen, obwohl Benze bei Ineas Spielfeld war und so weiter und so weiter. Also die Frage war, ob Kovac nicht jetzt schon Anpassungen an seinem System und an dem, ja, den Spielern, die er einsetzt, vornimmt.
Ich würde das wahrscheinlich mit ein bisschen sowohl als auch bezeichnen. Also das System als solches ist dasselbe. Also es gibt zwei Arten von dem, wie Niko Kovac spielen lässt. Das ist der Dreieraufbau mit der Dreierkette ist halt immer gegeben. Dann ist es halt entweder eher tendenziell ein 3-5-2 oder eben ein 3-4-2-1. Also dass du eben mit zwei Halbraumspielern spielst. Das ist fluide und da jetzt auf Systemfrage einzugehen, ergibt auch eigentlich nicht viel Sinn. Aber beispielsweise in allen Jugendmannschaften wird ein 4-3-3 gespielt. In der U23 wird ein 4-3-3 gespielt. Und ich glaube, dass wenn er sich da wirklich anpassen würde, das ist vielleicht etwas, was nächste Saison kommt, das würde ich überhaupt nicht ausschließen, weil auch jetzt durch Medien irgendwie geklungen wurde, dass man eher wieder Richtung 1 gegen 1 Flügelspieler oder sowas gucken möchte, siehe Jadon Sancho oder derartiges, bei dem ich auch glaube, dass der in der Halbposition spielen könnte, aber das würde ich nicht mal zwingend ausschließen, dass da noch eine Veränderung kommt. Ich glaube aber, Stand heute ist das System erst einmal gegeben und ich weiß nicht, wie sich das wirklich ändert. Ich kann mir eher vorstellen, dass wie gesagt, also es ist jetzt keine Riesenumstellung von einem Verteidiger, der dauerhaft in der Viererkette gespielt hat, auf einmal in der Dreierkette umzugehen. Aber wenn er ihm wirklich das komplette Vertrauen geben würde, dann würden wir vielleicht auch mittlerweile wieder eher Richtung Viererkette gehen. Aber das wird einfach seit einem Jahr einfach als gegeben, weil es ja auch objektiv betrachtet gut funktioniert. Seit wir auf eine Dreierkette umgestellt haben, sind wir eine der erfolgreichsten Mannschaften Europas.
Nur nicht in Europa.
Oder im DFB-Pokal, je nachdem, wie weit man schauen möchte.
Ja, wobei, da muss man, also das war ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass wir da wie in vorherigen Saisons mal untergegangen sind beim VfB oder so, sondern das war ja relativ knapp zumindest.
Ja, das stimmt.
Ich finde, so kann man ausscheiden. Anders als in Bergamo, das war schon ziemlich peinlich. Aber gut, zurück, weg von Niko Kovac, zurück zu Ole Boog. Beziehungsweise habt ihr noch was, weil ich glaube, meine ersten initialen Gedanken und ich glaube, das, was wir jetzt gerade so sagen können, habe ich schon rausgelassen. Wie ist das bei euch?
Sieht mir sehr ähnlich, aber ich finde es einfach sehr erfrischend, dass wir jetzt einfach wirklich so ein ganz, ganz leeres Blatt Papier vorgesetzt bekommen, dass wir gar keine Ahnung haben, was jetzt eben passiert, weil wir, die Leute, die sich wirklich eine Ole Boog Pressekonferenz bis jetzt angeguckt haben, bevor er zum BVB gekommen ist, die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Also die wenigsten haben jetzt eine Ahnung, was sie jetzt erwartet. Und das ist auch einfach nach vielen Jahren, wo man so gefühlt vor der Saison schon sagen konnte, was eigentlich passiert, ist das jetzt einfach ein Teil der Zukunft, die einfach noch völlig unbeschrieben ist. Und ich bin ehrlich, seit Jahren habe ich echt mal wieder Bock auf die Zukunft.
Ja, ich gehe da größtenteils mit. Also ich bin hier auch schon gerade von meinem PC die ganze Zeit am Nicken und komme da gar nicht mehr raus. Ich freue mich halt auch ziemlich darauf, jetzt mal zu sehen, wie sich das dann im Sommer entwickelt und vielleicht auch schon zu sehen, okay, wie viel Mitspracherecht hat Boog da? Vielleicht was sind so Transfers, wo man dann irgendwo eine gewisse Handschrift auch von ihm ablesen kann, wo eben nicht nur Ricken dann noch mit reinredet und KKG dahinter oder darüber oder drunter oder wer auch sonst noch mit dabei ist. Ich finde, das wird mal echt spannend zu sehen sein. Und habe aber jetzt auch die Erwartung, ehrlicherweise, zumindest für mich persönlich, dass da jetzt auch mal ein bisschen kreativer gehandelt wird. Und dass man vielleicht auch mal mit Transfers um die Ecke kommt, mit denen wir jetzt vielleicht nicht so rechnen würden oder wo man aussagt, okay, das sind jetzt nicht die Namen, die schon x Wochen lang durch die Medien getrieben werden, dass es da auch wieder eine Überraschung gibt und einfach, ich würde sagen, ein weiteres Blickfeld an Möglichkeiten, auf die man vielleicht zurückgreifen kann als nur England oder die Bundesliga. Das würde mich schon mal freuen.
Ja, vielleicht wieder so ein bisschen hin zu die Moneyball-Ansätze, die wir dann unter Jürgen Klopp mal gezeigt haben, als wir Lukas Piszczek geholt haben als Außenstürmer, um ihm zum Rechtsverteidiger umzufunktionieren und das ganz gut funktioniert hat. Ich glaube, das ist es auch. Grundsätzlich finde ich, dass beim BVB gerade Dinge im Umbruch sind, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie so gravierend in den Umbruch gelangen. Also Thomas Bruch, der ja auch die Jugendabteilung, Anton hat es eben schon angedeutet, einmal auf links gedreht hat und da jetzt einen komplett neuen Ansatz fährt mit, ja, also weg von wir wollen Mannschaften bauen, die Titel gewinnen, hin zu wir wollen Spieler entwickeln, die später beim BVB spielen können in der ersten Mannschaft. Finde ich total gut und total richtig. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass Lars Ricken das vorher als Jugendkoordinator falsch gemacht hat, aber ich finde einfach gut, dass man diesen Switch macht und dass man da auch so konsequent vorgeht. Und dementsprechend finde ich auch gut, dass man jetzt den Mut hat zu sagen, okay, Sebastian Kehl, wir hätten jetzt weiter verwalten können und der BVB wäre sicherlich dann auch nächstes Jahr wieder in die Champions League gekommen, aber mittelfristig der Marktwert dieser Mannschaft weiter gesunken und gesunken und gesunken. Finde ich es gut, dass man jetzt sagt, nö, ganz ehrlich, wir machen mal was anderes. Mit einem gewissen Maß an Ungewissheit, definitiv, und da ist auch Risiko bei, aber den Mut finde ich gut. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass ihr da draußen und auch wir bei schwarzgelb.de Ole Boog entsprechend die Chance geben und jetzt nicht direkt von vornherein mit den Gedanken reingehen, der ist ja, kommt ja nur von Elversberg, der, was soll er schon können, der wird ja zu leicht sein für diese Aufgabe und so weiter, sondern erstmal gucken, den Mann erstmal arbeiten lassen, wünsche ich mir eigentlich bei jedem, der hier anfängt, auch bei Spielern, die ich von vornherein nicht leiden kann, den gebe ich auch erstmal die Chance. Und das wäre mir nur wichtig, dass wir ihm ein bisschen Kredit und ein bisschen die Gelegenheit geben, seine Arbeit für sich sprechen zu lassen. Und dann können wir immer noch in 2 Jahren sagen, boah, war das ein Fehlgriff. Oder wir buchen den Bus vom Borsigplatz. Mal gucken, wie es läuft.
Ja, wäre ja schön, wenn es das mal wieder gäbe. Also bestimmt für alle irgendwie, die in Dortmund arbeiten und an dem Tag oder wann auch immer es dann ist, entsprechend irgendwo hin müssen. Aber glaube ich, wäre schon mal wieder wünschenswert. Und das klingt vielleicht jetzt komisch, das so zu sagen, aber ich bin auch irgendwo froh, dass es nicht Krösche geworden ist. Und das zahlt auch so ein bisschen darauf ein, zu sagen, okay, man sucht sich eine kreative Lösung irgendwie, weil ich glaube, hat jetzt keiner damit gerechnet, mit dem Abgang von Sebastian Kehl war bestimmt nicht der erste Gedanke bei den meisten, ach ja, der Bog von Elversberg, der wird es jetzt direkt. Und ich finde, das zeigt halt auch so ein bisschen auf, dass in den letzten Wochen einfach viel richtig gemacht wird bei Borussia Dortmund. Sei es die klaren Cut-Offs, sei es die Verabschiedung von Kehl oder zumindest den Arbeitsvertrag aufzulösen und eben jetzt das Dazuholen von Bog. Ich glaube schon, dass man gerade für dieses Jahr und auch dann für die kommende Saison attestieren kann, dass dieser Umbruch, von dem jetzt auch jahrelang geredet wurde, dass der jetzt auch im Sommer mal klarer vollzogen wird, als es vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Also ihr könnt ja gerne auch mal eure Meinung dazu geben. Aber ich finde schon, es ist deutlich klarer als die letzten Jahre.
Jens, hast du schon wieder Lust auf die nächste Übergangssaison?
Wir haben seit wie viele Jahre sind es denn jetzt? 13, 14?
Nicht. Ich glaube, ja. Ich weiß nur noch, dass du im Sommer gesagt hast, dass du eigentlich mal dich drauf freust, dass es mal keine Übergangssaison wird.
Nee, die Saison an sich, fand ich, war ja auch keine Übergangssaison. Wir sind halt ganz langweilig Zweiter geworden. Oder werden ganz langweilig Zweiter. Spielen um keinen Titel mit. Der Übergang kommt jetzt. So, diese Saison war einfach stabil. So, aber jetzt kommt halt der Bruch. Und
es war halt auch irgendwie das Maximum, was mit der aufgebauten Kaderstruktur irgendwie möglich war. Und jetzt muss halt wieder, wie in der NFL, irgendwie ein Rebuild für Zeit X jetzt irgendwie vonstatten gehen, dass eben das Ceiling einfach wieder ein bisschen höher ist als das, was wir aktuell eben sehen. Und das muss man zweifelsfrei einfach die Zeit einräumen. Das darf jetzt nicht ewig passieren, weil das funktioniert einfach nicht im Fußball. Das ist kein Kreislauf in dem Sinne, sondern es kann auch einfach wirklich ekelhaft werden, wenn du jetzt irgendwie zwei, drei, vier Transferphasen wirklich richtig verkackst. Dann fängt dich niemand auf mit Draftpicks oder Spieler, die du entlassen kannst, sondern dann ist das Geld einfach irgendwann weg und vielleicht hast du dann einfach keine Chance mehr, in diese Champions-League-Kriege wieder vorzustoßen. Aber Borussia Dortmund als mit Abstand zweitreichster Verein in Deutschland sollte den Anspruch haben, irgendwann wieder erfolgreich zu sein und richtig erfolgreich zu sein. Und das kann passieren, dass die Bayern eine absolute Übersaison spielen, wie sie es gerade tun. Aber der Anspruch, und das sage ich jetzt wirklich eigentlich schon gefühlt jede Folge, muss einfach sein, dass die eigenen Leistungen irgendwann wieder so gut sind, dass man früher oder später ansatzweise konkurrenzfähig ist. Vielleicht bin ich da ein naiver Träumer, aber ich bleib da, glaube ich, einfach dabei.
Ich würde den Anspruch für mich anders formulieren, aber das mache ich, glaube ich, auch schon seit Jahren. Ne? Für mich muss Borussia Dortmund mehr leisten, als die Summe der Teile ergibt. So, ne? Also, und überperformen, wie auch immer. Und dass das in der Bundesliga unfassbar schwer ist, Überperformance zu bringen, wenn du halt am zweitmeisten Geld hast, ist klar. Aber wir merken es ja auch, oder wir haben es gemerkt, bei der Euphorie um das Champions-League-Finale, um die Fastmeisterschaft, dann sind die Leute ja auch da und dann haben sie Bock. Aber sie haben halt keinen Bock, wenn ja du halt nur das rausholst, was du eigentlich eh kriegen müsstest. Weil die Erwartung ist halt zweiter Platz. Und es ist schwer, diese Erwartung zu übertreffen, weil da gibt es nur einen Platz drüber. Und ich möchte jetzt auch nochmal betonen, wie abartig unglücklich diese Saison dahingehend ist, weil wenn es jetzt richtig gut läuft, werden wir die Saison mit 2 Niederlagen abschließen und trotzdem abgeschlagen Zweiter sein. Also nicht mal knapp Zweiter, sondern abgeschlagen Zweiter. Wie viel besser willst du eine Bundesliga-Saison? Ja klar, gut, jetzt Volker würde mir jetzt alle 5 Spiele aufzählen, die man noch hätte gewinnen können, die man nicht gewonnen hat. Ja, aber darüber hinaus, also das ist schon krass. Und mal angenommen, wir hätten die beiden Bayern-Spiele gewonnen, dann wären wir jetzt Erster. So, ne? Also so knapp ist das eigentlich und doch so klar. Und das finde ich auf der einen Seite erschütternd und ist auch kein gutes Zeichen für die Bundesliga. Und auf der anderen Seite muss man der Arbeit dieser Saison echt Lob aussprechen. Da wurde schon das Maximum rausgeholt, finde ich. Und dann, ja, wie du gerade sagtest, Anton, geht es jetzt darum, zu verbessern, was das Maximum sein könnte. Denn wenn das Maximum ist, dann reicht es halt nicht, um ganz oben zu stehen.
Also ich würde dir in dem Punkt auf jeden Fall zustimmen, dass wir eine richtig gute Saison spielen und dass es sehr verkannt wird und sehr untergeht, einfach dadurch, dass die Bayern gefühlt, also nicht gefühlt, in ihrer eigenen Liga spielen. Ich möchte da aber auch so ein bisschen separieren, weil ich finde, bei diesen ganzen Unentschieden, die wir jetzt schon hatten, gerade in der Bundesliga, hat man eben schon noch gesehen oder gemerkt, okay, an welchen Stellschrauben muss Kovac auch mit der Mannschaft einfach noch arbeiten. Das war zum einen das viel zitierte, ja, wir müssen Spiele früher killen, und das stimmt auch. Das war aber dann auch, ich finde, manchmal so ein bisschen der Mut und der Wille, manche Spiele noch zu Ende zu verteidigen, wo man sich schon sicher gewähnt hat. Da kann man dann auch gerade mal so Richtung Champions League schauen. Da ist man dann ja auch dann relativ schnell mal in ein Loch gefallen und hat gemerkt, oh, ist ja doch nicht mehr alles ganz so selbstverständlich, wie wir Punkte eingeholt haben und eingefahren haben.
Wenn man sich mal anguckt, ne, gegen was für ein Tottenham wir verloren haben, ne, was die
ja,
in der Liga...
Ja, ich war erschrocken, dass die auf einmal so gut gegen uns Fußball gespielt haben, ja. Beziehungsweise wie so schlecht gegen Tottenham. Und da fand ich dann auch einfach, musst du halt attestieren, da gab es dann einfach auch ein, zwei Entwicklungsschritte dazwischen, wo ich finde, die hat man jetzt gut angegangen. Weshalb ich auch jetzt, weil wir ja vorhin so das System so ein bisschen angerissen haben, weshalb ich auch sage, ja gut, bleib mal ruhig erstmal in dem 3-5er Aufbausystem, würde ich es mal nennen. Oder zumindest in dieser Art Formation. Weil das meiner Meinung nach einfach der Mannschaft Sicherheit und Stabilität gibt im ersten Moment. Und das auch immer noch tut und auch tun sollte. Weil man daraus auch wieder Kraft schöpfen kann, hat man jetzt, finde ich, auch am vergangenen Wochenende gegen den HSV gesehen, dass aus einer stabilen Basis heraus, dass man dann auch wieder den Turnaround auch schaffen kann, auch wenn mal irgendwie 2-3 Bälle unglücklich gespielt oder verloren werden. Genau, das ist vielleicht einfach nur so als Abschluss meinerseits in dem Punkt, wo ich mich vielleicht minimal verrannt habe gerade.
Kein Problem, ich glaube, wir alle sind ein bisschen abgedriftet. So, zu Ole Burg haben wir nichts mehr zu sagen, zu Sebastian Kehl für den Moment auch nicht. Dann machen wir doch ein Schleifchen drum, bevor wir hier tatsächlich ins Plaudern geraten und von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer und alles dazwischen und außerhalb. Wenn ihr möchtet, und könnt ihr die Arbeit von schwarzgelb.de sehr gerne unterstützen. Das könnt ihr machen über Steady, das könnt ihr machen über Spenden. Unterstützen heißt in dem Fall gerne monetär, denn wir machen schwarzgelb.de alle ehrenamtlich und unbezahlt und haben Kosten für Server, Redaktionsräume und dergleichen zu tragen. Und die summieren sich ganz schön, wie wir letzte Woche nochmal festgestellt haben. Und das würde uns sehr helfen, wenn ihr da Lust und Zeit habt. Nein, Zeit braucht ihr nicht, mal vor allem Lust, uns ein bisschen was dazu zu tun. Werden wir aber auch nochmal darauf hinweisen. Und wenn ihr Bock habt, mitzumachen, Leon ist ein sehr gutes Beispiel, der hat uns einfach mal geschrieben, er hätte Bock mitzumachen und jetzt sitzt er hier und darf mitquatschen, dann seid ihr auch herzlich willkommen, sei es Texte zu schreiben über den Fußball, den Handball, die Fußballdamen, über Tischtennis, wenn ihr Bock habt, Jugendfußball, Fanpolitik natürlich auch, wenn ihr Bock habt, irgendwas anderes zu machen, Grafikendesign oder vielleicht auch in näherer Zukunft irgendwann mal wieder Shop-Motive herzustellen. Wir gucken mal, dass wir da für euch was wieder an den Start bringen. Dann seid ihr herzlich willkommen und meldet euch gerne an redaktion@schwarzgelb.de. Feedback für diesen Podcast gerne an podcast@schwarzgelb.de oder hier in die YouTube-Kommentare oder auf den euch bekannten Social-Media-Kanälen über Blue Sky oder was auch immer. Damit habe ich den Werbeblock abgeschlossen. Lest schwarzgelb.de, empfehlt schwarzgelb.de, folgt uns bei Instagram, in unserem WhatsApp-Kanal, wo auch immer ihr schwarzgelb.de findet. Leon, deine letzten Worte für heute.
Es ist auf jeden Fall schon ein interessanter Wochenanfang gewesen, an dem schon wieder ganz viel passiert ist, sowohl personell als auch sportlich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das den Rest der Nationalmannschaftswoche, sage ich mal, auch so munter weitergeht oder ob es sich mal ein bisschen beruhigt und wie sich der BVB dann nächste Woche auswärts in Stuttgart schlagen wird.
Ostersamstag, jawohl. Anton.
Das ist nicht nächste Woche. Nächste Woche schaue ich mir Kani Chukwuemeka im Erzhappelstadion an.
Korrekt, ich glaube, dann war ich da falsch informiert. Und
in der ist das aber, Moment, was? Also jetzt, wir fangen jetzt keine Diskussion über nächste Woche und diese Woche an, aber, ja, aber gegen den VfB spielen wir nächste echt? Woche.
Oh, ich bin doof.
Ende nächster Woche.
Ich bin ja, doof, okay.
Das ist ein Wochenende Pause.
Ich wollte eigentlich nur flexen, dass ich demnächst jetzt hier Österreich im Erzhappelstadion anschaue.
Ja.
Aber als würde Kani Chukwuemeka, also ich meine,
hä, die 20 die Minuten wird spektakulär. Ich stelle mir das richtig lustig vor, wenn irgendwelche Ösis dann irgendwie in ihrem Dialekt reden und der eine Kerl dann nicht mal Deutsch kann, sitzt dann irgendwie daneben. Das wird super. Ich freue mich drauf.
Ja, berichte auf jeden Fall davon. Ich finde ja, bei uns können schon viel zu viele Leute die eigenen Spielernamen nicht aussprechen und wie das dann mit Österreichern
klingt. Ich mache Live-Ticker, was es alles für Konstellationen gibt.
Sehr schön. Hast du denn noch was zu Kehl und Burg zu sagen?
Ich habe mich hier auserzählt. Es ist mir immer eine Ehre. Es macht immer Spaß, hier irgendwie drüber zu quatschen. Und ich liebe einfach so Tage, wo einfach so richtig viel passiert. Wo man so gefühlt immer einmal Social Media aktualisiert und dann hat man schon irgendwie wieder neues Zeug. Das ist einfach das Geilste. Also ein Hoch auf den Sport, auch wenn es leider viel zu großer Teil meiner Identität geworden ist und ich eigentlich auch viel mehr Abwechslung bräuchte. Aber das Leben, das wir ausgewählt haben, I guess.
Ja, ich glaube, mein Arbeitgeber mag solche Tage nicht. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und her BVB.
Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.